Ja, moinsen zusammen, da sind wir auch schon wieder. Es ist Samstag, der 6.9. und euer Lieblingsmacker-Podcast ist wieder da. Heute allerdings in der kleinen Besetzung. Der wundervolle Pflanzifer hat leider nur mich mitgebracht. Aber wir werden das heute auch, glaube ich, in der kleinen Runde relativ gut überstehen. Wir haben eine klitzekleine Themenauswahl. Damit erstmal Hallihallo.
Einen wunderschönen Hi.
Ich war gerade ungefähr verwirrt. So wie ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich war aber auch gerade von der Anmod etwas irritiert. Mir hat das Hallihallo, Hallöle gefehlt.
Heulleise Chantal.
Das ist doch dein Gimmick, ja. Muss ich das auch noch machen?
Ja, gut, ich gelobe Besserung. Ich versuche es mir wieder anzugewöhnen, auch wenn das eigentlich eher so bei Excel dann zustande gekommen ist, irgendwann in den ersten Testaufnahmen war. Aber gut. Ja, ein wunderschöner Tag war, eine wunderschöne Woche liegt hinter uns. Es war quasi ein absolutes Fest. Die Welt ist quasi gerettet. Wir haben keine Probleme mehr auf diesem Planeten.
Ich bin auch sorglos mittlerweile. Ich stehe morgens auf voller Energie. Mir geht's super. Ja, den ganzen Tag passieren nur tolle Dinge. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch.
Ich habe auch irgendwie seit geraumer Zeit gar nicht jeden Morgen nach dem Aufwachen das Bedürfnis, lachend mit dem Kopf heraus in die nächste Tischkreissäge zu laufen.
Nee, schon lange nicht mehr. Also seitdem wir jetzt auch diese wunderbaren Menschen in den Regierungen sitzen haben, ist eigentlich alles toll.
Ja, und wir können eigentlich spätestens nach den Sommerinterviews der paar vergangenen Tage und Wochen ist, glaube ich, alles geregelt. Ne? Also wir sind in den allerbesten Händen. Es gibt eigentlich überhaupt nichts, worüber wir uns noch Sorgen machen müssten. Die Welt ist schön, wir haben uns alle ganz dolle lieb und ich kann das nicht mehr, ich kotze gleich aufs Mikro.
Ich wollte auch nur gucken, wie weit wir das treiben können. Also ich bin frisch aus dem Friedrich-Merz-Sommer-Interview gerade raus und ich sag mal so, ich habe mir wirklich den kompletten Schoß voll gekotzt.
Ja, schön. Ich meine, von wegen Sommerinterviews, Podcasts und irgendwelche anderen Politikergeschichten. Du hast es ja auch gestern wenigstens ansatzweise mitbekommen, was bei mir im Stream los war. Da habe ich es ja auch mal wieder geschafft, mich selber einfach so hart und trocken von hinten durchzunehmen, wie es eigentlich nicht mehr besser geht. Ich lerne ja aber auch nie. Ne? Ich gucke mir ja dann immer irgendeinen Scheißdreck wirklich ungesichtet vorher an und lass mich da jedes Mal wieder reinrennen und sitze dann irgendwie 5 Sekunden später mit absolutem Top-Puls und Bluthochdruck irgendwie vor der Kamera und laufe Gefahr, das Setup zu zerstören. Ähnlich war es bei den Sommerinterviews. Das gestern war tatsächlich ein Podcast mit unserem Liebling Bodo. Ich lutsche Netanyahu die Eier, bis sie mir aus dem Arsch fallen. Ramelow. Aber zudem gab es auch noch ein Sommerinterview. Und es gab eins mit Merz. Noch eins an der Stelle wohlgemerkt. Und es gab noch eins mit Söder. Und es gab eins mit Ines.
Ja.
Aber also, irgendwas vergessen gerade?
Ja, es gab ja zahlreiche. Ich habe eigentlich sehr viele geschaut. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt gerade irgendwie eins vergessen haben, was wirklich auch von Wichtigkeit wäre.
Wenn du danach gehst, war wirklich wichtig keins von denen.
War Banaschak nicht auch noch?
Ich glaube, da war eins, das ging aber an mir vorbei.
Aber die Grüne, die gebe ich mir ja nicht. Also da bin ich ja raus, ne? Da bin ich ja komplett raus.
Nee, mir reicht.
Ich war ja früher mal Grünen-Parteimitglied. Das muss man dazu erwähnen. Ich war früher in der Grünen.
Nana und ich ja auch, bevor wir dann zu den Linken sind. Das war aber noch vor Abschieben mit Bauchi. Als dann Abschieben mit Bauchi kam, war die Entscheidung eigentlich relativ klar. Und das hat uns am Ende dann nur noch mal bestärkt, dass wir dann schon ziemlich das Richtige gemacht haben. Aber hey, wir waren alle mal dumm. Ja, die Sommerinterviews. Wie gesagt, wenn ich danach gehen würde, ob da irgendwas wichtig war, würde ich eigentlich alle verneinen, inklusive das von Ines. Weil wirklich wichtig und richtig substanziell war eigentlich in keinem irgendwas. Es war sehr, sehr viel Gerede, es war sehr viel Geschwurbel, es waren absolut menschenverachtende, widerwärtige Takes in einigen davon. Ich glaube, die Einzige, die sich da wirklich ausgenommen hat an der Stelle, was dieses Thema angeht, war Ines, die es dann auch in diesem Interview endlich mal geschafft hat, als Bundesvorsitzende der Linken dann das, was in Gaza passiert, auch als das zu betiteln, was es ist und zu Anti-Genozid-Demos in diesem Monat aufzurufen. finde es nur insofern ein bisschen schade, weil das ist halt eigentlich das Barefucking-Minimum und es kommt reichlich spät.
Selbstverständlich, aber ich muss auch sagen, als linken Mitglied war es sehr erfrischend, es mal zu hören aus der Führungsposition aus der Partei und das auch in so einem großen Kreis, das dann tatsächlich auch mal anzusprechen. Ich meine, wir haben ja in der Linken haben wir ja genug Problemkinder gerade. Du hast es gerade eben angesprochen.
Keine Ahnung,
also was du meinst. Also Ines war stabil, das kann man so sagen, war okay, war jetzt nichts Weltbewegendes, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hat sie so die kompletten Sympathien gewonnen, aber es war auch nicht negativ irgendwie behaftet. Ja, Ramelow, was machen wir mit ihm? Parteiaustritt vielleicht mal, also Rauswurf ja, mal überlegen?
Gulag würde ich sagen. Das wäre so mein Ansatz bei Bodo.
Ich wäre für ein Ausschlussverfahren, aber danach bin ich der Gulag-Theorie auch positiv gestimmt.
Ja gut, das Ausschlussverfahren, das würde ich dann tatsächlich, also das würde ich quasi so als anhängiges Verfahren für die Einlieferung ins Gulag dann gleich mit abarbeiten.
Also dieser Mensch, der sagt ja ganz offen, die AfD hat ja auch nicht mit allem Unrecht.
Ja gut. Ja, hast du den stellvertretenden Bundestagspräsidenten, ranghohes und dienstaltes Mitglied der Linken, der sich dann übrigens auch gestern in dem Podcast noch erblödet hat, zu sagen, ja, also ich bin ja quasi ganz alleine derjenige gewesen, der es geschafft hat, dass sich die Linke in der heutigen Form überhaupt gegründet hat. Was ich auch relativ spannend war. Er war daran nicht unbeteiligt, das ist schon richtig, aber dass er das alleine irgendwie, ja gut, lassen wir das. Ja, das hatte schon sehr narzisstische Züge, was er da von sich gegeben hat. Was ich aber tatsächlich dann, wie du es auch gerade angesprochen hast, wesentlich schlimmer fand, war halt wirklich die Aussage mit, also ja, ist ja nicht so, dass die AfD nicht inhaltlich auch den einen oder anderen Punkt hätte. Und dass er sich nicht auch vorstellen könnte, dass man mit der AfD durchaus mal zusammenarbeiten könnte, wenn sie halt nicht dummerweise nach außen hin auch so eine Nazi-Partei wäre.
So, ja gut. Das würde sich natürlich ändern, wenn sie das einfach nur unter der Hand wären. Dann wäre das ja cool, wäre das ja fein.
Ja, sinngemäß war ja eine der Aussagen, also wenn sie sich mal personell ein bisschen reißen würden und auch mal an ihrem Auftritt arbeiten würden, dann wäre das ja auch gar kein Thema, dass man mal mit denen zusammenarbeiten könnte. Ne?
Ja, und
wohlgemerkt dann fragen wir uns... Von den fucking Linken und wir fragen uns die ganze Zeit, warum sich dann auch in der breiten Gesellschaft diese Hufeisenscheiße immer so hält. Ich hätte da ein, zwei Vermutungen, warum das so ist.
Nur grobe Vermutungen. Und ich sag mal so, also wenn das Sommerinterview von März, und das ist jetzt ein Hot-Take, angenehmer zu gucken ist, wobei das angenehm, das müssen wir so ein bisschen relativieren. Wir wissen alle, was das für ein Kotzbrocken ist. Aber wenn das Sommerinterview von März angenehmer zu schauen ist als das von Ramelow, dann bin ich vielleicht in der falschen Partei oder so, ich weiß nicht.
Naja, das Ding ist, bei Merz und Söder und Konsorten bist du drauf eingestellt und weißt, was für eine Scheiße kommen wird. Und das überrascht jetzt relativ wenig. Wenn da dann allerdings, ich meine gut, Bodo ist ja sowieso ein Thema für sich, da müssen wir uns glaube ich auch nicht unbedingt in ausführlicher Breite drüber unterhalten. Jeder, der sich auch nur ansatzweise mit der Personalie mal auseinandersetzt, der merkt relativ schnell, was das eigentlich für eine absolute Luftpumpe ist. Aber dann eben von einem eingesessenen ex-linken MP solche Aussagen zu hören, das hat mich tatsächlich an ein, zwei Stellen wirklich auch für Bodos Verhältnisse nochmal kalt erwischt.
Ich würde wirklich gerne mal wissen, was Gysi dazu sagt. Also jetzt nur mal so, das würde mich einfach mal interessieren, ob er dann hinter der Bühne einfach mal ein paar vor die... Weißt du?
Ich weiß nur relativ sicher, dass er das kaum öffentlich äußern wird. Ja, dafür ist er immer noch viel zu diplomatisch unterwegs, was solche Geschichten angeht. Was ich tatsächlich dann auch gerade bei solchen Themen für echt kontraproduktiv halte, weil genau das, was wir jetzt bräuchten, wäre eben von Führungsmitgliedern, gerade auf Bundesebene, beziehungsweise von dann eben Personalien wie Gysi, eine öffentlich ganz, ganz klare Kante gegen das, was Ramelow da abzieht. Und ich meine, ich bin ja auch Parteimitglied. Ich habe tatsächlich in meinem eigenen kleinen persönlichen Größenwahn nach diesem Sommerinterview von Ramelow dem Landes- und dem Kreisverband geschrieben und habe gemeint, gut, also wenn jetzt in den nächsten zwei Wochen nicht irgendeiner anfängt, ein Ausschlussverfahren gegen Ramelow anzuschubsen, dann bin halt ich weg. Dass ich deutlich verzichtbarer bin in der Außenwahrnehmung als ein Ramelow, ist mir völlig klar. Dass das wahrscheinlich wenig Effekt haben wird, ist mir auch völlig klar. Letzten Endes heißt das aber halt im Umkehrschluss, dass ich mich vermutlich in absehbarer Zeit aus der Partei verabschieden werde, weil es bringt halt auch herzlich wenig, wenn sich Ines als Bundesvorsitzende in ein Sommerinterview setzt und dann tatsächlich den Genozid mal als solchen benennt und Ramelow ein paar Tage später im öffentlich-rechtlichen Podcast von Die da oben sitzt und tatsächlich einfach nur zionistische Scheiße und antisemitischen Rotz von sich gibt, während er quasi jedem Palästina-Supporter Antisemitismus vorwirft. Also das war schon auch, das musst du schon auch wollen.
Ja, definitiv. Das Ding ist, das habe ich dir auch vorhin im Vorgespräch noch nicht erzählt, also das ist jetzt eine brandheiße News. Bei mir sieht das tatsächlich gar nicht anders aus. Ich habe mich jetzt mit meinem Ortsvorstand in die Haare gekriegt, weil bei uns gab es hier im Großraum FFM gab es eine Pali-Demo, die abgesagt werden musste. Weil wir wissen alle, warum. Ne? Momentan sind die da nicht so versessen drauf, dass Palästinenser bei uns auf den Straßen hier demonstrieren. Und dort hat mein Ortsvorstand hat gesagt, ja, nee, also jeder, der Palästina unterstützt, der kann hier aus dieser Gruppe austreten. Das hat tatsächlich mein Ortsvorstand so geschrieben. Und daraufhin bin ich aus dieser Gruppe auch rausgegangen. Das ist so eine handelsübliche WhatsApp-Gruppe. Haben wir ja nahezu überall schon in der Linken, glaube ich. Aber das musst du dir halt mal vorstellen. Also da ist doch gar kein Diskurs mehr da. Es wird nicht mehr diskutiert darüber, über das Thema, sondern du kriegst wirklich von einer ranghöheren Person gesagt, nee, das wollen wir nicht. Also wir wollen hier auch keine Unterstützung für Palästina. Das musst du dir mal reinziehen.
Wir haben uns ja tatsächlich, ich merke schon, wir kommen tatsächlich irgendwie bei Accident wieder relativ intensiv auf das Thema Quo Vadis PDL und so. Wir hatten uns da ja während des Wahlkampfes und auch ziemlich direkt nach dem Wahlergebnis Anfang des Jahres, nicht nur im Stream, auch privat und an anderen Stellen und auch im Podcast an ein, zwei Stellen sehr, sehr ausführlich mit der ganzen Geschichte auseinandergesetzt. Und ja, ich weiß gar nicht, wie war das? Was hatte ich damals auch schon gesagt? Also gerade alle, die jetzt auch auf lokalen Ebenen in irgendwelchen Positionen sind, in denen sie in der Partei irgendwie ein bisschen Einfluss ausüben können, müssten eigentlich spätestens jetzt und nach diesem Ergebnis dafür sorgen, dass die ganzen wirklich bekannten Anti-Dies und Zio-Unterstützer aus dieser Partei gedrängt werden. Ganz, ganz dringend sogar, weil das ist das, was uns das Genick brechen wird. Ja, kaum 7 Monate später und es hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ne? Es läuft eher gerade schon wieder in die gegenteilige Richtung, dass sobald irgendwie eben wie in dem Sommerinterview von Ines Schwertner ein guter Ansatz kommt, kurz danach dann eben so eine Fußhupe wie Ramelow um die Ecke trällert und dann halt ungecheckt, uneingeordnet im fucking öffentlich-rechtlichen Format wieder eine Scheiße in den Äther blubbert, dass mir da wirklich bei schlecht wird. Ich meine, eine von den Aussagen gestern, die mich auch so aus dem Leben gerissen hat, und ich glaube, ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hattest, das war ziemlich am Anfang, als er mit dem Spruch um die Ecke kam, so, ja, also auch bei ihm in irgendeinem Verband und da hat er so eine junge Genossin und jedes Mal, wenn es um das Thema Palästina geht, dann zeigt sie ihm irgendwie so eine Hamas-Scheiße. Und mit der Hamas-Scheiße meinte er dann eben mitunter auch Bilder von per Kopf- und Brustschuss erschossenen Kleinkindern, die wir aus Gaza dann sehen müssen. Und stempelt das natürlich komplett im Sinne Netanjahus als Hamas-Propaganda ab. Und das war wirklich der Moment, also holy shit, versteht das alle bitte nicht falsch, aber alleine und ohne Aufsicht solltet ihr mich momentan nicht unbedingt mit Bodo Ramelow in einen Raum lassen.
Das kann ich tatsächlich so dann unterschreiben. Ich höre das gerade zum ersten Mal. Ich war gestern da nicht mehr im Stream. Das habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich gucke mir auch tatsächlich keine Sommerinterviews von Ramelow an.
Das ist ein Originalzitat. Ne? Dann kommt die mir jedes Mal mit dieser Hamas-Scheiße. Und ja, im Kontext gut. War sehr, sehr klar erkennbar. Er meint damit, Nicht zuletzt eben die Bilder aus dem Gazastreifen, wenn es um die getöteten Kinder geht. Wir sprechen mittlerweile übrigens von bestätigt und mindestens 25.000 Minderjährigen. Und bei dieser Ziffer unterhalten wir uns nicht über 16- bis 20-Jährige, sondern deutlich drunter. Aber das ist nur Hamas-Scheiße. Und auch er ist tatsächlich immer noch so drauf, dass er den Genozid nicht sehen will. Natürlich geschehen da Kriegsverbrechen und das ist alles ganz, ganz schlimm. Aber dann kommt er mit einem Spruch um die Ecke wie, ja gut, also natürlich ist das, was wir aus Gaza momentan sehen müssen, alles schwer erträglich, aber dennoch volle Sohle mit Israel.
Es ist ja mittlerweile ein gesicherter Genozid. Also es gab jetzt vor kurzem eine Studie. Ich bin gerade natürlich on the fly am Nachschauen. 87% dieser Wissenschaftlerinnen, die diese Studie veröffentlicht haben, haben bestätigt, dass es sich um einen Genozid handelt. Dass alle 4 bis 5, also es wird ja immer so, ist so ein bisschen ein Streitthema, wie viele Faktoren es gibt. 4, manche sagen 4, manche sagen 5. Faktoren sind definitiv erfüllt. Ich schaue gerade, ob ich
es. Ja, es wird im Konsens eigentlich momentan von den 5 Markern ausgegangen und selbst israelische Genozidforscher, federführende israelische Genozidforscher, sind mittlerweile an dem Punkt, dass sie sagen, ja, die sind tatsächlich alle erfüllt. Und mittlerweile, nur um dem Ganzen auch nochmal vielleicht so ein bisschen Nachdruck zu verleihen, es läuft ja vor dem IGH mittlerweile auch ein Verfahren gegen Deutschland, wenn ich das aus dem Kontext in den letzten 2 Tagen richtig rausgelesen habe. Es läuft vor dem IGH ein Verfahren gegen Deutschland wegen Beihilfe zum Genozid aufgrund der Waffenlieferungen.
Ich jetzt tatsächlich, also du siehst mein Gesicht, ne? Also liebe ZuhörerInnen, wir sehen uns immer, also ich bin jetzt nicht unbedingt überrascht. Weiß jetzt gerade nicht.
Ich guck gerade nochmal, ob ich das gerade auf die Schnelle noch finde. Jetzt bin ich mal eben on the fly unterwegs. Nee, das ist tatsächlich schon was älter gewesen.
Genau, ich habe jetzt nur gerade nochmal die Aussage von Völkerrechtsprofessorin O'Brien gefunden, die gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters nochmal betont hat, es ist eine endgültige Aussage von Experten auf dem Gebiet der Völkermordforschung, dass das, was vor Ort in Gaza geschieht, Völkermord ist.
Ja.
Also, wie deutlich möchtest du es eigentlich noch formulieren und wann nehmen wir das jetzt endlich eigentlich mal so flächendeckend an?
Ich habe es übrigens tatsächlich, ganz kurz, ich habe es tatsächlich gerade wiedergefunden. Sorry, ich habe das auch gerade versucht, für mein eigenes Hirn mal wieder in Kontext zu setzen und auch den chronologischen Ablauf nochmal klar zu kriegen. Das Verfahren ist tatsächlich schon ein bisschen was länger. Das läuft seit dem 1. März 2024 und wurde von Nicaragua angestrengt. Gegen Deutschland vor dem IGH in Den Haag, wegen Verstößen Deutschlands gegen bestimmte völkerrechtliche Verpflichtungen in Bezug auf das besetzte palästinensische Gebiet. Das Verfahren läuft nach wie vor. Was nicht passiert ist, ist, dass tatsächlich Sofort- oder Eilmaßnahmen vom IGH ergriffen worden sind. Das haben sie dann tatsächlich nicht getan. Es ist aber nach wie vor ein anhängiges Verfahren. Und mit jedem Tag, der aktuell verstreicht und mit allem, was jeden Tag noch so ein bisschen mehr ans Licht kommt, sinken natürlich auch die Chancen signifikant, dass good old Germany ohne blaues Auge aus dieser Nummer rausgeht. Es ist halt auch, das beißt sich die Katze auch wieder in den Schwanz. Ne? Ausgerechnet Deutschland beteiligt sich an sowas. Und dann halt auch noch mit ausgerechnet Israel. Also das ist schon...
Konstellation, ja. Die Konstellation ist unglaublich. Also wenn du das vor 10, 20 Jahren so predicted hättest, weiß ich nicht. Also... Was jetzt gerade abläuft. Also ich finde so diese Konstellation unglaublich schwierig. Also
ist schon hart zynisch, das Ganze, ja.
Ja, ja. Also, ja.
Ja.
Aber ja, hey, nein, ich bin echt selten sprachlos, das weißt du, ne? Aber also, wenn du dir das wirklich mal alles anschaust, was momentan auch wirklich released wird von WissenschaftlerInnen und wirklichen Fachleuten auf dem Gebiet. Und es gibt ja wirklich wenig Gegensprech eigentlich noch aus den WissenschaftlerInnen, dass es eben kein Genozid wäre. Aber es hört ja einfach keiner drauf. Das ist einfach super viel Bauchi-Bauchi und wir dürfen einfach auch nicht in die eine Richtung tendieren und wir dürfen die andere. Also ich komme da nicht klar. Also ich komme da einfach nicht klar. Ich sehe einfach nur das Bild, was gezeichnet wird, was ich sehe, was gerade läuft. Ich meine, wir können doch die Bilder aus Palästina sehen. Wir sehen das doch alle. Wir verstehen doch auch, was Netanyahu da gerade macht.
Ja,
wir hatten es, glaube ich, schon zwei, dreimal.
Unter Umständen haben wir das Thema vielleicht schon mal gestriffen, ja.
Machterhaltung.
Wir sehen ja auch gerade, was in Gaza Stadt passiert. Ich meine, das ist ja jetzt wieder in diesem Moment brandaktuell. Die IOF steht ja jetzt tatsächlich in Gaza Stadt. Und ja. Ich meine, wenn du diese Bilder siehst von hochgerüstetem israelischen Militär in einer postapokalyptischen Ruinenlandschaft, dann werden diese Bilder genommen und werden mit diesen Bildern wird dann ernsthaft noch erzählt, ja, Israel betreibt nur Selbstverteidigung, während sie auf Schutt und Asche von Kinderleichen und Wohngebäuden von ZivilistInnen stehen. Es ist mir, wie du gerade sagtest, es dauert relativ lange, bis mir die Worte fehlen und mir so gar nichts mehr einfällt. Aber ja, da bin ich mittlerweile. Und auch da schließt sich dann wieder ein Kreis. Dann hast du vermeintliche linke Spitzenpolitiker, die genau in das gleiche Horn stoßen und diese Scheiße auch noch versuchen zu legitimieren.
Ich wollte gerade sagen, also Ramelow würde das einfach Hamas-Scheiße nennen.
Ja. Ramelow nennt es Hamas-Scheiße. Er würde nicht, ja. Er tut.
Ja, er tut es. Er tut es.
Ja. Er nennt es Hamas-Scheiße und begibt sich damit in das gleiche Fahrwasser wie zum. Nein, schlimmer eigentlich, und das ist das, was es so widerwärtig macht. Er unterbietet sogar Fotzenfritze Merz in seinen Äußerungen in dem Moment noch.
Und zwar massiv. Also ich bin wirklich der letzte Mensch, der Merz irgendwie Lulli fänden würde. Aber selbst er hat es schon mehrfach für seine Verhältnisse deutlich angesprochen, was dort gerade passiert. Ja, auch wenn er natürlich ein rückgratloser Mensch ist, der das auch gerne dann wieder relativiert und sonstiges, aber er hat deutlich mehr an ehrlichen Worten darüber verloren als eben Herr R.
Wohlgemerkt für seine Verhältnisse, ja.
Für seine Verhältnisse, ich betone es nochmal, für seine Verhältnisse war das stark. Also wenn wir das jetzt mal vergleichen, Herr Ramelow und Herr Merz, dann ist das eine 1-0 für Herr Merz.
Leider an dieser Stelle ja, weil, wie gesagt, wenn man es im Verhältnis betrachtet, hat Merz sich tatsächlich, wie gesagt, im Verhältnis betrachtet, deutlicher positioniert und klarer dagegen ausgesprochen als das, was Ramelow von sich gegeben hat. Und das nimmt mir schon so ein bisschen den Lebenswillen. Also
ja, mir auch. Also mir kam auch gerade Kotze hoch, als ich das so formuliert habe. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte wirklich Herrn Merz nicht Lul defenden. Absolut nicht. Da bin ich der absolut letzte Mensch für. Aber das, was ich von Ramelow gehört habe, ist halt einfach, ja, menschenverachtende Scheiße. Einfach, das gehört einfach nicht in unsere Partei. Also nicht in die Linke. Das gehört einfach nicht in die Linke.
Aber hey, die AfD hat doch inhaltlich auch ein, zwei gute Punkte.
Ja, dann verpiss dich doch. Also ganz ehrlich, dann geh doch
dahin. Das war tatsächlich auch mein erster Gedanke. Ja, dann tritt doch in die AfD ein, du Arschloch.
Ja, tschüss.
Tritt doch in die AfD ein und zieh am besten gleich noch nach Tel Aviv und dann bist du auch ein bisschen näher an deinem Lieblingskock. Also, was?
Unfassbar. Also, wenn ich mir überlege, dass das wirklich ein ranghohes Tier in unserer Partei ist, in der Partei, die ich supporte, wo ich auch neben Stream und neben Podcast und neben irgendwelchen anderen Dingen aktiv mitarbeite und das halt eines der Aushängeschilder ist, ja, dann möchte ich eigentlich nur noch sagen, ja, macht's gut, Leute. Dann brauche ich das nicht mehr.
Das Problem ist ja, ich dachte zum Beispiel bei Merz-Sommer-Interview bei der Aussage so, naja, die Woche hat ja 168 Stunden und wir arbeiten nur 40 davon. Oh. Wir könnten ja auch ein bisschen mehr arbeiten. Ich dachte, dass das eigentlich wirklich so der Peak von Mount Blöd war, den ich im Rahmen dieser ganzen Sommer-Interviews gehört habe. Ja, und dann dachte sich Bodo halt, hold my beer.
Aber wenn du Merz schon wieder ansprichst, da haben wir ja auch noch einen Batzen vor uns. Ich meine, es ist wahrhaftig nicht so schlimm wie die Aussagen. Also, das kannst du halt ganz schlecht aufwiegen. Aber so die Aussagen von Merz, so, also die mit der Aktivrente, ja, da musste ich lachen. Da musste ich ein bisschen lachen.
kannst es thematisch nicht wirklich vergleichen. Das hat eine andere Wertigkeit. Aber ja, in Sachen Menschenverachtung schenkt sich Merz da halt auch herzlich wenig. Wobei, wie du es auch gerade sagtest, ich muss ihm an der Stelle den Punkt geben, dass in der Verhältnismäßigkeit betrachtet tatsächlich sein Take zu Israel momentan deutlich stabiler ist als der von Ramelow. Definitiv. Ja, ich habe mir auch gerade wieder ein bisschen ins Maul gekotzt, als ich das ausformuliert habe.
Ich meine, wir können ja noch ein anderes Sommerinterview mit einstreuen, da wird es aber dann auch nicht besser. Söder.
Ich möchte jetzt bitte nicht über den Sonnenkönig reden.
Oh, hast du diesen Fiebertraum gesehen? Es war unglaublich geil. Ich musste so lachen. Also wirklich.
Das Problem ist ja, diese ganze Sommerinterview-Reihe war ja von vorne bis hinten. Es war ja mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, egal was du davon angeschmissen hast, es ist ein Fiebertraum, jagt den nächsten.
Aber das war ein ganz spezieller Fiebertraum.
Von Söder gab es ja aber auch zwei. Ne?
Es gab dem Fahrstuhl-Interview. Ich rede da.
Oh, dann gab es, glaube ich, sogar drei.
Weil, wenn war ich das die Heute-Show?
Ja, das war die Heute-Show. Aber wenn ich so richtig im Kopf habe, glaube ich, gab es ein ARD-Sommerinterview mit ihm, ein ZDF-Sommerinterview mit ihm und eben die Heute-Show-Nummer im Fahrstuhl.
Die Heute-Show, das war unfassbar lustig. Also ich habe selten so gelacht. Der wurde ja sowas von über den Stein gezogen. Das war ja unfassbar gut. Es war
das Problem an der Geschichte ist, er weiß das auch. Ich meine, der Typ ist nicht doof. Du kannst vieles von Markus Söder sagen, aber er ist nicht doof. Er weiß schon ganz genau, was er tut und er hat ja Erfolg damit.
Das ist wohl wahr, aber er war schon zwei, dreimal wirklich angefressen. Also ja. Da hast du wirklich gesehen, wie er dort gesessen hat und ihm wirklich die Galle hochkam. Also ich schaue gerade, wie der Interviewer heißt. Ich komme nicht auf den Namen. Ich verwechsel Fabian ihn Köster. Immer.
Ach. Fabian Köster.
Ah, okay. Fabian Köster. Gut, dann habe ich es auch gerade richtig gegoogelt. Ich bin stolz auf mich. ging auch sehr schnell.
Lanzi kann unfallfrei das Internet bedienen.
Ja, ich bin ja auch mittlerweile schon alt. Ich meine, wem sage ich das? Es war so dieser typische Moment, dieses Interview hatte den Charakter von, ich laufe nachts um drei auf Toilette und hau mir den Zeh, aber mit aller Wucht am Türrahmen. Das hatte dieses Interview und es war zum Ansehen sehr interessant, sehr lustig, aber ich glaube für Herrn Söder war es tatsächlich nicht so schön. Und ich glaube auch für Fabian Köster, er hat sich so das ein oder andere Mal gedacht, jetzt haut
warum
er mir
mache ich das? Nee, vor allem dachte der sich auch an ein, zwei Stellen wirklich, warum mache ich das eigentlich? Das hat man schon relativ deutlich gesehen. Was ich so faszinierend fand, ich meine, das war ja alles keine Zufallsnummer. Natürlich ist das ein gestagedes und vorangemeldetes Interview gewesen. Im ersten Moment dachte ich mir, also Söders PR-Berater muss echt richtig einen am Zacken haben, dass sie sich darauf einlassen. Ich erinnere noch an diese Video-Interview-Nummer, die übrigens auch mit Köster und Söder war. Ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, als Köster ihm tatsächlich einfach nur so ein paar Zahlen hinrotzt und Söder sagt, ja, das glaube ich nicht.
Das glaube ich nicht.
Ja, ist aber so. Ja, das glaube ich nicht. Ja, aber die Zahlen, ja, das glaube ich nicht. Also spätestens nach dem Ding müsste eigentlich beiden Seiten schon klar gewesen sein, wenn die wieder aufeinander loslassen in so einem Setting und dann auch gegenüber, dass es vielleicht nicht so prall ist. Wenn ich aber ein bisschen länger drüber nachdenke, dann ist es tatsächlich aus einer PR-strategischen Sicht gar nicht dumm, was er da getan hat. Ne? Weil er sich damit natürlich dann auch bei einer Zielgruppe wieder anzeckt, die er normalerweise nicht so einfach erreichen würde, wenn er eben über die Heute-Show geht. Und das Problem an der Geschichte ist, auch wenn das für ihn tatsächlich an ein, zwei Stellen zugegebenermaßen nicht wirklich gut gelaufen ist, der Wurstfluencer hat halt tatsächlich leider ein Händchen dafür, sowas dann trotzdem für sich zu nutzen. Und wenn wir uns die aktuellen Werte aus Bayern angucken, dann hat er halt mit der Nummer auch wieder gewonnen. Und das ist das, was mich auch langsam, aber sicher echt so ein bisschen fertig macht. Nicht das, was uns die Politik momentan alles wieder auf den Teller rotzt, sondern wie willig die Mehrheit der Durchschnittsbürgis die Scheiße frisst und auch noch applaudiert.
Oh, da habe ich jetzt einen schönen Übergang. Da hast du mir gerade einen Ball zugespielt. Jetzt wird's persönlich. Du hast mir gerade wirklich die perfekte Flanke serviert. Und da danke ich dir gerade sehr für. Ist ein totaler Themenbruch, ich weiß, absolut. Aber ja, manche Menschen, die nehmen das sehr einfach an, von Faschisten oder von zumindest sehr konservativen Menschen wie eine Marionette gespielt zu werden.
Oh, ich weiß, wo das gerade hinführt.
Das war mein Aufreger dieser Woche. Eine ganz persönliche Geschichte, also wirklich für einen Podcast auch, ja, wie gemacht. Ich fange es einfach mal von vorne an. Also jetzt habe ich auch mal ein bisschen Redezeit, das ist auch schön. ich habe eine wunderbare Nichte, die einen queeren Lebensstil pflegt. Und ich habe dieses Kind sehr, sehr gerne, was heißt Kind, ist 6 Jahre jünger als ich, aber das ist ein anderes Thema. falls du das hörst, ganz viele liebe Grüße gehen raus. Ich habe dich echt gern. Danke, dass du Teil meines Lebens bist. Und dieses
Ich muss sagen, sorry, wenn ich dich gerade ganz kurz unterbreche. Ich weiß ja gerade, worauf das hinausläuft. Ich kenne die Story ja schon, wir haben uns privat drüber unterhalten. Ich wollte nur an der Stelle nochmal hinterher schieben, auch von mir an der Stelle unbekannterweise ganz, ganz liebe Grüße. Und ja, aber bitte erzähl weiter und sorry für die Unterbrechung.
Alles gut, alles gut. Ich glaube, das wird sie tatsächlich auch freuen, weil das war eine Geschichte, die uns alle so im engsten Umkreis, Umfeld doch hart mitgenommen hat. Also, wie gesagt, meine Nichte, auch ein queerer Lebensstil, ein super lieber Mensch, super viel blödes Zeug auch schon im Leben aufgrund des Elternhauses mitgemacht. Und ich war immer schon so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen wie so ein Bruder oder so, aber ich würde schon sagen, schon sehr nah, seitdem wir wieder Kontakt haben konnten. Und sie freut es auch, dass wir beide einen sehr ähnlichen Lebensstil fahren. Sie ist zum Beispiel auch Veganerin und auch links und also wirklich ein Mensch, der für mich sehr gut passt. Ein toller Mensch einfach. Und ich bekam auf einmal eine Notfall-WhatsApp-Nachricht. Und in der ging es dann darum, dass ihre Mutter, also meine Schwester, wohl Werbung für die AfD macht und dort transfeindliche, homophobe Scheiße in den Äther rotzt. Wohlgemerkt mit einem Kind mit einem queeren Lebensstil. Und das wurde dann an mich herangetragen. Ich bin der jüngere Bruder, meine Schwester ist also dementsprechend älter als ich. Und das hat mich ordentlich aus dem Leben gekegelt. Und dann habe ich selbstverständlich das Einzige gemacht, was man in dem Fall tun kann, wenn man schon versucht hat, diese Person über längere Zeit irgendwie ein bisschen links zu prägen. Und das hat dann eben keinen Erfolg. Ich habe diese Person aus meinem Leben verbannt. Ähnlich wie meine Nichte es getan hat. Da waren wir Hand in Hand und haben gesagt, okay, also wir können nicht alle retten. Wir haben es versucht. Mehrfach. Leider hat das keine Früchte gezeigt, das hat nichts gebracht. Gut, dann lassen wir die Person leider zurück, auch wenn es weh tut. Du kannst dir Familie leider nicht aussuchen, Freunde schon. Es ist ein Platz frei geworden. Ich habe wirklich lange mit mir kämpfen müssen, ob ich diesen Schritt gehe, aber als meine Nichte so auf mich zukam, musste ich das tun. Es war für mich unheimlich wichtig zu sagen, nein, ich stehe an deiner Seite. Volle Solidarität, absolut. Und wie gesagt, also ich erlebe das erste Mal so aus der nächsten, also aus der wirklich nahestehenden Familie, die du dir eigentlich vorstellen kannst. Das hat mich schon ein bisschen gebrochen.
Ich fühle das so hart. Du kennst ja meine Geschichte auch ein bisschen. Ich meine, ich gehe da auch relativ offen damit um. Aber das ist so einer der Momente, an denen ich immer dann ganz froh bin, dass wir hier nur in dem Podcast sitzen und kein Video dazu mit aufnehmen.
Was vielleicht noch kommen wird.
Was vielleicht noch kommen wird. Da ja auch schon mal so ein Testlauf, aber das ist ein anderes Thema. Die Geschichte hittet halt auch bei mir sehr, sehr close to home. Weil, ja, wie du sagst, ne, Familie sucht man sich nicht aus. Und entgegen der gesellschaftlichen Konventionen sehe ich tatsächlich nicht, dass man sich auf Krawall mit Familienmitgliedern abgeben muss, nur weil es eben Familienmitglieder sind. Wenn sich diese Menschen eben als wie sage ich das jetzt diplomatisch am besten, widerwärtige Hurensöhne rausstellen.
Menschenfeinde, ekelhafte Menschenfeinde.
Dann muss man sich mit diesen Menschen auch definitiv nicht abgeben und dann lässt man die im Zweifel auch einfach zurück. Allerdings ist mir auch durchaus klar, deswegen meine ich gerade, ich fühle das sehr, sehr hart. Der Struggle, bis man sich selbst auch diese Wahrheit eingesteht und diesen Bruch macht, der ist schon immens und das zehrt an einem.
Also das Ding ist noch nicht mal, also ich habe lange, lange Zeit solche Problematiken mit meiner leiblichen Schwester gehabt. Also da ging es erstmal schon um den Veganismus. Das ist bei mir ja sowieso so ein Streitthema, das dürfte bekannt sein. Ich bin da ein sehr starker Verfechter des Veganismus und ich werde auch dafür, ich werde nicht leiser bei diesem Thema. Das wurde schon immer so ein bisschen belächelt und es wurde auch immer so ein bisschen, ja, aber Proteine, Vitamine, also wir kennen das Spiel ja auch von dem normalen Aktivismus auf der Straße oder im Internet. Wir haben das jeden Tag, also darin bin ich geschult, das kann ich mittlerweile, da bleibe ich auch ruhig. Aber bei dem Thema Transhass, Queerfeindlichkeit, gerade wenn man auch noch eigentlich das besser wissen sollte, weil man eigentlich auch selbst queer ist und es sich einfach nur nicht eingestehen möchte, da hört es dann bei mir auf. Das ist einfach nur dieses, ich nenne es tatsächlich bei meiner Schwester, es ist Aufmerksamkeitsgehasche. Ja, also das ist so ein Ding. Das ist jetzt sehr privat, aber bei ihr ist es wirklich so, sie redet dann nach, wofür sie am meisten Applaus bekommt. Und das ist leider gerade in manchen ärmeren und auch in vielen nicht ganz so, wie drücke ich das jetzt aus? Also schulisch war es bei ihr jetzt nie so weit her, da hat sie jetzt nicht so viel Spaß dran gehabt. Sagen wir es so, da hat sie sich natürlich auch einen Bekanntenkreis aufgebaut, der da eventuell auch ein bisschen schwierig ist. Tja, und da hittet das dann besonders gut, wenn man dann eben solche einfachen Lösungen für komplexe Themen auf den Tisch legt.
Und wir sehen schon wieder bei den kerngesellschaftlichen Problemen, die wir haben, die da natürlich auch ursächlich für sowas sind. Was es natürlich dann gerade bei, ich sage jetzt mal, erwachsenen Menschen nicht wirklich besser macht, weil in dem Moment, in dem deine Synapsen eigenständig arbeiten und du, ich sage jetzt auch mal, so eine gewisse eigene Lebenserfahrung mitgenommen hast, müsste dir halt mit gesundem Menschenverstand relativ schnell klar sein, was das für eine widerwärtige Dreckscheiße ist.
Ja, und dann halt wirklich einfach nur über Stöckchen zu springen, weil man eben dafür Anerkennung bekommt. Und das ist leider oftmals in diesen Szenen so das Ding. Das erkennen wir auch super oft bei Jugendlichen, die irgendwo kein Fitting haben oder nirgendwo so richtig reinpassen. Die schließen sich dann wirklich ganz gerne auch bei den Rechten an, weil da gibt's halt für Nullleistung den meisten Applaus. Da reicht es schon, wenn du trinken kannst.
Ja, das reicht schon. Da wirst du schlicht und ergreifend mit offenen Armen empfangen und da könnten wir jetzt relativ schnell dann auch wieder in so ein kernproblematisch linkes Thema kommen, nämlich warum das auf linker Seite nicht so funktioniert und warum wir uns da tatsächlich dann gerade, wenn es darum geht, dann Menschen auch für die Sache zu gewinnen, sehr, sehr gerne selbst immer wieder Steine in den Weg legen und uns immer wieder gegenseitig ficken. Und die Rechten freuen sich natürlich und bedanken sich einmal ganz, ganz herzlich, klatschen in die Hände und nehmen diese Menschen mit offenen Armen auf. Und die finden da ja auch tatsächlich dann in ihrer Situation sowas wie Halt. Und genau das ist das Problem, weil dann entwickelt sich natürlich auch relativ schnell eine Loyalität diesen Menschen gegenüber, unabhängig davon, was die eigentlich für Werte oder eben Nicht-Werte vertreten. Und mein Gott, das Ergebnis sehen wir jeden Tag wieder. Sachsen-Anhalt übrigens an der Stelle.
Ja,
ich weiß. Oh Gott. Du hast die Umfragen mitbekommen, ja?
Ich hab's am Rande mitbekommen. Ich glaube, das war tatsächlich gestern auch kurzzeitig Thema bei dir im Stream. Ich habe es nur am Rande mitbekommen. Die konkreten Zahlen habe ich nicht, aber
39% AfD in der aktuellen Sonntagsfrage in Sachsen-Anhalt.
Alles klar. Gut. Ich möchte nicht immer wieder sagen, komm, mach zu. Oder ich will nicht jedes Mal sagen, zuscheißen. Oder ich möchte nicht jedes Mal sagen, ja, komm, lass irgendwie verschenken, das Bundesland. Was machen wir denn? Also, wir müssen doch langsam eigentlich als Linke mal einsehen, und das hast du ja eben auch angesprochen, dass wir diesen Entry Point für viele Menschen einfach viel zu hoch anlegen. Also ja. Wir zerreden ja alles immer wieder. Wir geben den Menschen ja gar keine Chance. Das ist einfach so. Und das ist halt eben bei den Rechten, was so einfach ist. Die kommen da super einfach rein, sie kriegen sofort Anerkennung für nichts. Währenddessen wir noch drüber diskutieren.
Das Problem ist ja nicht nur, dass wir den Entry Point an vielen Stellen einfach viel zu hoch ansetzen. Und ich meine, selbstverständlich kann ich mich da an der einen oder anderen Stelle in der Vergangenheit auch nicht ausnehmen. Ich glaube, das kennen wir alle. Veganismus ist auch so ein Stichwort. Ich kann mich noch sehr gut an die Übergangsphase bei Nana und mir erinnern und wie ultraradikal ich in dem Thema am Anfang noch drauf war. Ja, ähnlich ist es bei politischen Geschichten natürlich auch. Du bist gerade am Anfang dann noch so in der Anfangseuphorie und willst natürlich dann möglichst perfekt alles machen. Und durch dieses hohe Ansetzen des Entry Points, wenn du es dann trotzdem schaffst, da irgendwie dann mal den Anschluss zu finden und nicht vorher schon gesagt hast, ihr habt doch alle völlig einen an der Membrane und wieder abhaust und dann eben instant bei den Rechten landest, dann neigen wir ja halt auch noch dazu, diese Menschen, die noch eben nicht gefestigt sind und die wir eigentlich an die Hand nehmen müssten und dann auch wirklich im Idealfall eher mal einfach mal die Fresse halten sollten und ein offenes Ohr haben sollten. Nee, wir verprellen sie dann auch noch, weil beim kleinsten Fehltritt oder bei der kleinsten rhetorischen Entgleisung dann sofort intern zerfleischt wird.
Ja, ja, da sind wir vielleicht auch nicht unbedingt die besten Beispiele für.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich würde fast mal sagen, wir beide haben da eine relativ gute Erfahrungswerte, was solche Geschichten angeht.
Ja, ja. Also ich möchte nicht wissen, wie oft wir schon vor den Bus geworfen worden sind für Dinge, die, naja, es sind Nichtigkeiten am Ende des Tages. Ja, aber was können wir jetzt in so Bundesländern noch machen? Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren, wo 40% einfach ganz knallhart Nazis wählen. Und also du kannst jetzt heute nicht mehr sagen, ja, ich wusste nicht, dass das Nazis sind. Also,
nee, kannst du schon lange nicht mehr. Der Zug ist schon lange abgefahren. Und ich verwehre mich auch nach wie vor gegen irgendwelche Aussagen von wegen, wir können ja 20, 30 oder 40% der Wählerschaft nicht einfach zurücklassen. In diesem Falle, wenn wir uns rein im politischen Rahmen bewegen, doch können wir, müssen wir sogar.
Ja.
Werden wir aber nicht tun. Und das ist genau das Problem. Und selbstverständlich stelle auch ich mir mehr als einmal am Tag die Frage, was können wir eigentlich noch tun oder wo führt das Ganze noch hin? Ich bin aber auch seit geraumer Zeit, und das weißt du ja auch, wir unterhalten uns da ja auch des Öfteren nicht nur im öffentlichen, sondern auch im privaten Rahmen drüber. Ich bin schon lange an dem Punkt angekommen, dass ich sage, wir sind einfach nur noch im Schadensbegrenzungsmodus. Ich sehe nicht, dass wir aktiv und im Rahmen des parlamentarischen Systems hier tatsächlich in der Situation noch irgendwas signifikant gerissen und geändert kriegen. Ich sehe es nicht mehr.
Ich auch nicht.
Ich wüsste auch nicht, wie.
Nein, also alleine schon, dass das Verbotsverfahren immer noch auf sich warten lässt und wir uns immer noch damit rumschlagen, ob wir diese Partei jetzt gesichert rechtsextrem nennen dürfen oder nicht, das sagt ja schon alles aus.
Das ist ja auch der nächste Punkt, auch das Thema Verbotsverfahren. Ich habe sehr, sehr lange mit Vehemenz verteidigt und auch natürlich angestrebt. Aber auch da bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, mittlerweile ist es zu spät. Selbst wenn es jetzt noch einer anschubsen würde, wäre es zu spät. Es wäre tatsächlich eher sogar kontraproduktiv zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist, vielleicht bin es nur ich, aber ich sehe tatsächlich auch das als längst in den Brunnen gefallen.
Also ich verstehe den Ansatz, den du gerade damit fährst, einfach aus dem Grund, also 40% von einem, also 40%, ja. Da sind wir schon lange über so einen Punkt hinaus, wo man sagen kann, okay, das ist eine Kleinstpartei, die kann man jetzt am besten nochmal schnell wegwischen. Nein, da hast du recht, da hast du recht, aber dass es alleine zu diesem Punkt gekommen ist. Alleine, dass wir uns jetzt so viele Jahre danach überhaupt noch Gedanken machen, ob wir jetzt ein Verbotsverfahren anstoßen sollten, ja, da sind wir doch, denn wir sind doch schon verloren, wir haben doch schon verloren. Da ist ja nichts mehr zu tun. So ein Verbotsverfahren dauert ja auch noch mehrere Jahre.
Ja, wenn wir das jetzt anfangen. Maßgeblich können wir uns für die Jetzt-Situation ja bei solchen Gestalten wie dem Gottkönig in Bayern und dem Bundesfritze bedanken, die sich ja beide auf die Fahnen geschrieben haben, so, ja, also wir werden die AfD halbieren. Ich weiß nicht, was die gemacht haben, als sie in ihrer Schulzeit Matheunterricht hatten, aber halbieren funktioniert anders.
Ja, andersrum. Also das war eher verdoppeln.
Ja. Ja, der mathematisch richtige Begriff in dem Fall wäre Verdopplung und nicht Halbierung. Aber vielleicht ist das einfach noch nicht bei dem Bundesfritze angekommen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Nee, es ist. Wir landen irgendwie fast in jedem Podcast immer wieder an dieser Stelle.
Ja, es ist aber auch
nicht, woran das liegt.
Ich weiß nicht. Es ist auch einfach ein Thema, wo du einfach nicht dran vorbeikommst. Also. Wenn du dir mal überlegst, also wir machen das ja jetzt auch schon 19 Folgen lang, also offiziell, eigentlich ja. 24, ne? 25 wir machen das jetzt 19 Folgen. Okay.
Aber inoffiziell sind es 25, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Es ist ja auch nicht so ganz wichtig. Aber,
die nächste Folge ist eine Jubiläumsfolge, die 20. Offizielle. So, den Nachtrag muss ich noch raushauen. Und ich glaube sogar schon in der ersten Episode haben wir uns tatsächlich über die AfD unterhalten. Ja, und ich glaube, es gibt keine einzige Folge, nicht eine, wo nicht einmal mindestens das Wort AfD gefallen ist. Ansonsten, wenn euch eine Episode einfällt, in der nicht das Wort AfD vorkam, bitte an feedback@mobsente.de. Ich kontrolliere das. Ich möchte das gerne wissen.
Ich tatsächlich also, auch. Ich kann mir aber wirklich nicht vorstellen, dass es eine gibt, weil das Problem ist ja tatsächlich naturgemäß mit dem, was wir so tun, mit dem, wie wir drauf sind, wie wir auch politisch aktiv sind, bleibt es in der Situation, in der wir gesamtgesellschaftlich sind, natürlich auch nicht aus, dass du immer und immer wieder auf dieses Thema kommst. Und es ist ja auch nicht so, dass nicht jeden Tag, jede Woche, jede Stunde noch irgendwas dazu käme. Ich meine, mittlerweile... kurzen, eleganten Übergang. Mittlerweile sind wir ja tatsächlich so ungefähr ein Zentimeter vor US-amerikanischen Verhältnissen. Du kommst ja anhand der Schlagzahl, was alles passiert, wer irgendwie gerade wieder eine Scheiße von sich gibt, schon gar nicht mehr nach.
Du musst aber aufpassen, sonst fliegen gleich Kampfjets über deinem Kopf entlang.
Hör mir auf, Bruder. Hör mir auf.
Also der Übergang, da haben wir uns jetzt gerade auch die Bälle zugespielt. Ich möchte das andere Thema eigentlich gar nicht so abbügeln, aber was war da denn los? Du hast mir, und das leak ich jetzt mal ganz offen, du hast mir vor ein oder zwei Tagen eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Kommentarlos, glaube ich sogar. Mit dem Video. Ich habe mit den Ohren geschlackert und ich habe sehr kleine Ohren. Das war sehr schwierig.
Wir können es ja mal ganz kurz aufdröseln. Ich meine, wir müssen, glaube ich, niemandem, der hier zuhört, noch irgendwie großartig irgendwas über die Causa Epstein in den USA erklären. Ich denke, den allermeisten ist durchaus geläufig, was da los ist. Jetzt ist ja seit geraumer Zeit diese Hängepartie, dass Trump sich mit allem, was ihm irgendwie zur Verfügung steht, dagegen wehrt, die Dokumente zu releasen und öffentlich zu machen. Man fragt sich, warum.
Ich kann mir nicht vorstellen, warum der das nicht machen möchte. Er hat aber auch damals mal gesagt, er hat alle 1000 Seiten released. Das hat aber auch schon unter der beiden Regentschaft hat das auch schon geklappt. Es wurden 3% extra nochmal released. Das wollte ich nochmal kurz als Fakt einschmeißen. Aber warum möchte denn Trump bitte nicht, dass diese Dokumente gezeigt werden?
Also, ja, das kann ich mir tatsächlich auch nicht erklären. Jetzt haben wir ja aktuell halt die Situation, dass sich die Opfer der ganzen Epstein-Angelegenheit mittlerweile auch öffentlich äußern und auch zusammengetan haben und gesagt haben, gut, wenn Onkel Donald der Meinung ist, er muss das nicht releasen, wir wissen am besten, was uns da passiert ist und von wem. Und dann machen wir jetzt einfach unsere eigene Liste und releasen die. Und während sie vor ein paar Tagen in Washington auf einer Pressekonferenz unter freiem Himmel stehen, um das eben anzukündigen und um eben auch nochmal entsprechende Fragen seitens der JournalistInnen zu beantworten, ja, da flogen über Washington DC plötzlich zwei F-16 Kampfjets im Kreuzflug immer und immer wieder über den Ort dieser Pressekonferenz.
Und auch das Timing war sehr interessant. Also ich hab mir das Video jetzt 3 oder 4 Mal angeschaut. Es gab so ein paar Aussagen, die eventuell so zwischen den Zeilen haben durchblicken lassen, wer da eventuell auch mit drin verstrickt ist. Also ich [S2] Ja. [S1] Weiß nicht, ob du es jetzt noch vor Augen hast, wo mehrfach gesagt wurde, also Trump ist ja auch einer der besten Kumpels von Epstein gewesen. Oh, und das ist, glaube ich, 2 oder 3 Mal gesagt worden und es gab dann diese Kampfjet-Überflüge. Es ist schon sehr merkwürdig. Das war schon ein wirklich sehr seltsamer Zufall.
Fun Fact an der Stelle, so seltsam und so unerklärlich ist es tatsächlich gar nicht, weil es wurde aus Pentagon-Kreisen inzwischen gesichert geleakt, dass der Befehl dieser Überflüge tatsächlich direkt von Trump kam.
Ach ja. Übrigens besagter Trump, der auf jeder Pressekonferenz oder sonstigem bei dem Thema sofort abwiegelt und mehrfach sagt, ja, warum reden wir eigentlich noch über sowas? Also ist übrigens der gleiche Mensch, der damals die Clintons vor den Bus geworfen hat oder generell sehr viele Menschen im Wahlkampf unter den Bus geworfen hat in Verbindung mit Epstein.
Er hat seinen kompletten Wahlkampf in weiten Teilen innerhalb seiner Anhängerschaft auf den Epstein-Files aufgebaut und dass er die releasen wird. Deswegen erleben wir jetzt auch gerade den Effekt, der mir tatsächlich sehr sympathisch ist, dass auch weite Teile seiner Anhängerschaft mittlerweile hart angepisst von ihm sind und sich tatsächlich in Teilen auch von ihm abwenden. Nicht zuletzt mehrere größere bekannte rechte Influencer aus den Staaten. Nicht, dass mir diese Menschen dadurch in irgendeiner Art und Weise sympathischer wären oder ich in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise ihre vermeintlichen Werte da gutheißen oder gar akzeptieren würde. Es ist dennoch nicht unbedingt scheiße mit anzusehen, dass er halt tatsächlich offensichtlich auch nicht mit allem durchkommt. Aber auch da ist das Problem, das ich halt sehe, too little, too late.
Ja, also ich meine, wir reden immer noch von einem Land, was 2-mal freiwillig Trump zum Präsidenten gewählt hat. Von Leuten, die das auch mitgetragen haben, von Leuten, die wussten, was sie dort wählen.
Aus Gründen muss ich dazu sagen, einmal.
Ja, gut. I know. I see. Okay.
Das erste Mal war ja tatsächlich wirklich der klassische Fall von, warum ist das Electoral College scheiße? Weil er hatte eben nicht die Mehrheit der Stimmen auf sich vereint, aber durch das absolut kernbescheuerte Wahlsystem in den USA. Ähnlich damals übrigens auch wie bei Bush gegen Gore. Eigentlich hatte Gore anhand der Stimmenanzahl gewonnen, aber durch das Electoral College eben nicht. Das müssen wir jetzt aber auch an der Stelle nicht vertiefen. Ich glaube, das hatten wir tatsächlich auch schon mal in 1-2 Podcast-Folgen ein bisschen breiter erläutert.
Wir sagen es einfach mal ganz frack und frei raus, das Wahlsystem in den USA ist absolute Scheiße. Also das versteht, glaube ich, keiner, nicht mal die Leute, die dort Wahlleiter sind.
Ja, zu der Zeit, als es implementiert wurde, also in der Gründungszeit, hatte das tatsächlich seine Daseinsberechtigung, allein aufgrund der damaligen Gegebenheiten. Mittlerweile ist es aber weit überholt und eher kontraproduktiv. Also genau das, was sie durch dieses System damals berechtigterweise vermeiden wollten, passiert jetzt durch dieses System. Und ja, aber gut, die vergangene Wahl hat er tatsächlich gewonnen, da gibt's auch wenig dran zu rütteln und die hat er dann auch in absoluten Zahlen gewonnen. Und das ist das, was eigentlich das Schockierende an der ganzen Geschichte ist. Aber ähnlich wie bei uns, die politische Lage in den USA, ja, schön, dass er an 1-2 Stellen so ein bisschen Backlash und Gegenwind kriegt, wird aber tatsächlich nicht mehr allzu viel bringen. So auf Linie, wie die Republikaner mittlerweile halt auch sind und was die im Hintergrund gerade schon wieder versuchen, alles abzuziehen. Mark my words an der Stelle, ich sehe nicht, dass wir nächstes Jahr geregelte Midterm-Elections haben werden. Ich sehe es nicht. Und ich sehe auch nicht, dass dieser Typ in 3 Jahren aus dem Weißen Haus auszieht.
Nein.
Wenn er es überlebt, aber das macht auch keinen Unterschied. Ich meine, das alles, was danach kommen kann, ist im Zweifel sogar eher noch schlimmer.
er tut ja auch gerade alles dafür, dass es da überhaupt gar keine Wahlen mehr gibt. Also von daher hat er ja auch angekündigt schon vor etlichen Monaten. Ich meine, wenn ihr mich noch mal zum Präsidenten wählt, dann werdet ihr nicht mehr wählen müssen. Das war die Aussage.
Ich kann mich noch sehr gut an ein, zwei Streams aus dem Februar und auch an ein, zwei Podcast-Folgen aus dem Februar erinnern, in denen wir auch in der Thematik waren. Auch da wieder, ich möchte mich auf kein Podest stellen, versteht mich da nicht falsch. Ich habe gecallt, er wird darauf hinarbeiten, dass wir spätestens zur nächsten Präsidentschaftswahl, wenn nicht schon zu den Midterms, in einer derartig politisch zerfickten Situation in den Staaten sein werden, dass er vermutlich sogar versuchen wird, auf irgendeine Form von Ausnahmezustand zu gehen und damit das System dann komplett aushebelt. Und Fun Fact an der Stelle, ich hatte das, glaube ich, im Vorgespräch mal kurz erwähnt, wenn ich das richtig verstanden habe, wusstest du das bis dato dann auch nicht. Die kleine, aber feine Fußnote, was er gerade mit dem Verteidigungsministerium macht.
Mhm. Ja, nee, da hast du eben erwähnt, ja. Und ja.
Trump hat, ich glaube, gestern oder vorgestern per Dekret die Umbenennung des Department of Defense in im Sinne der Weltkriege Department of War beschlossen. Das ist aktuell tatsächlich so eine Geschichte, also da ist auch wieder die Struktur und das System in den Staaten tatsächlich nicht ganz so einfach, dass er das per Dekret einfach machen kann. Also kann er schon, dann wird das aber nur als Zusatzbezeichnung geführt. Eine offizielle Umbenennung muss durch den Kongress. Aber auch das ist gerade in Vorbereitung und da sie da die Mehrheit haben, wird das wahrscheinlich dann auch in absehbarer Zeit passieren. Und ja, er begründet es natürlich wieder damit, dass Department of Defense in der gesamt global politischen Lage, in der wir sind, natürlich nicht angebracht ist und ja Schwäche zeigen würde, weil es ja viel zu defensiv, wie der Name so sagt. Ich bin mir für meinen Teil aber auch sehr, sehr sicher, dass das nicht zuletzt ein Teil der Vorbereitungen ist auf das, was uns dann nächstes Jahr dann um die Midterms erwarten wird. Wenn es überhaupt so lange dauern wird. Weil das ist für mich tatsächlich in der kranken kleinen Welt von Donnie Trump einer der Bausteine für genau das, was er da vorhat.
Ja, ganz klar. Ich meine, schau dir an, was er in Gaza vorhat. Schau dir an, wie er sich sonst überall positioniert. Da wird einiges auf uns zukommen. Da, oh Gott, mir schwant Böses.
Aber er möchte den Friedensnobelpreis, weil er hat ja 7 Kriege beendet.
Ja, wie viel hat er denn angezettelt? Jo. Wie viel unterstützt er denn aktiv?
Gut.
Ach, egal, das sind Details. Details. Ja, schön. Sehr schön. Das kam wie, ja, das kam synchron. Finde ich gut. Ah. Ja. Nächste Folge. Bruder. Jubiläum. Ich glaube, da sollten wir mal was Schönes machen.
Das wird langsam zum Running Gag, oder? Wir verabschieden uns, glaube ich, mittlerweile aus jeder Folge mit. Aber nächste Folge machen wir dann wirklich mal was Nettes.
Also ich glaube, nächste Folge müssen wir mal so ein bisschen so aufarbeiten, wie so die letzten 20 Folgen für uns waren. Mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen quatschen. Vielleicht haben wir auch die ein oder andere Überraschung im Ärmel. Wer weiß. Ja, wäre doch cool, wenn wir vielleicht einfach mal eine spaßige Folge hätten. So zum Jubiläum dürfen wir das auch mal machen. Doch, ich bin stark dafür.
Ich bin schwer gespannt, ob wir das hinkriegen. Aber hey, mal gucken. Ja, ich würde aber auch wirklich sagen, lass es uns für heute an der Stelle gut sein, weil ich merke auch, wie alleine durch die Themenbehandlung meine ohnehin schon nicht allzu gute Laune langsam, aber sicher weiter gegen Nullpunkt rennt. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer Woche an dieser Stelle wieder. Für den Rest von euch, wir hören uns in einer Woche an dieser Stelle wieder. Für meinen Teil. Ey, bleibt stabil, passt euch auf euch auf und passt vor allem auch auf die auf, die euch wichtig sind. Es ist auch so ein Dauerspruch und die Platte hat auch einen Sprung bei mir, aber es ist jetzt wichtiger denn je zusammenzustehen.
Meine Platte hat auch einen Sprung. Free Palestine, go vegan. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
Bis dahin, fühlt euch geknuddelt und ja. Danke.